was wird es heute wohl gehen? Ich habe Brot und Fisch mitgebracht. Thunfisch habe ich mitgebracht, sogar zwei Dosen. Ja. Um was wird es heute gehen? Die Speisung der 5000. So, und jetzt habe ich gehört, ihr habt das schon so oft gehört. Ist das richtig? Ist das richtig, dass ihr es so oft gehört habt? Ja? Okay. Ich versuche es heute mit einem neuen Ansatz. Wir gucken mal. Und zwar möchte ich über die Speisung der 5000 reden aus Markus 6, 30 bis 44. Jesus und seine Jünger sind unterwegs in Galiläa. Sie lehren, sie dienen, sie sind für die Menschen da. Und dabei haben sie jede Menge erlebt. Wir haben vor zwei Wochen von Manuel gehört, dass es in diesen Erlebnissen oft auch stürmische Zeiten gab, dass nicht immer alles so einfach war. Da war jede Menge los in ihrem Leben. Und der heutige Textabschnitt berichtet von einem dieser Abende, nachdem die Jünger von all diesen Erlebnissen zurückkommen, entspannen wollen und sich um Jesus versammeln. Leider führt Markus die Passage nicht aus, worüber die Jünger genau reden, aber was er ausführt, sind die Emotionen, die die Jünger an diesem Tag haben, wie es ihnen geht. Sie sind nämlich müde, erschöpft und vor allem, sie haben genug von diesem Trubel. Hinzu kommt dann noch diese schreckliche Botschaft, dass Johannes der Täufer soeben hingerichtet worden ist. Einer ihrer Weggefährten, vermutlich auch einer ihrer Vorbilder. Das sitzt ihnen tief in den Knochen. Die Situation ist also alles andere als entspannt. Jesus weiß das und darum weist er die Jünger an, in Vers 31, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und weiter heißt es, denn es waren viele gewesen, die kamen und gingen, und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen gehabt. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Man sah sie wegfahren. Und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Also ich bin jetzt kein Familienvater. Wenn ich nach Hause komme, dann ist da Ruhe. Dann lege ich meine Füße auf mein Sofa und dann ist da eine wohltuende Stille. Ja. Aber sicher kennt ihr das als Familienvater. Ich zum Beispiel war ein sehr nerviger Sohn. Wenn mein Vater nach Hause kam, dann stand ich schon an der Tür und habe am Jackenzipfel immer gezogen. Papa, Papa, ich habe irgendwas, ich brauche irgendwas. Und eigentlich wollte er diese Ruhe haben, aber da war kein Platz für Ruhe. So. Und hier ist dieses Szenario noch ein bisschen überspitzt. Denn es ist sogar noch extremer. Die Jünger fahren extra mit einem Boot weg, eine Küste weiter, um Ruhe zu finden. Und die Leute rennen voraus, um Jesus schon zu empfangen mit einem Riesengetöse. Das heißt also nichts mit Ruhe, nichts mit Stille, mit Entspannung. Also ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, aber vermutlich hätten wir gesagt, komm Jesus, schnell weg da, lass uns noch zwei Küsten weiterfahren, lass uns noch drei Küsten weiterfahren, lass uns endlich mal Ruhe haben jetzt, ja? Es war genug für heute. Aber wer weiß, vielleicht wären die Leute sogar dann noch drei, vier Küsten weitergerannt, wären sogar noch schneller als Jesus wieder gewesen. Einfach nur, um diesem Menschen zu folgen, diesem Rabbi zu folgen, diesem Jesus nahe zu sein. So, und jetzt steht hier Folgendes in Vers 34. Wir lesen gemeinsam, wie Jesus auf diese Menschen reagiert. Als also Jesus nun aus dem Boot stieg, sah er die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. So, also wenn man bei uns in Kassel eine lange Predigt anfängt, dann ist das höchst problematisch, weil die Leute wollen nach 20 Minuten Stille haben oder Lobpreis haben. Also, und wie mein Rhetoriklehrer immer gesagt hat, du kannst alles predigen, nur nicht über 20 Minuten, sonst rennen dir die Leute davon. Nun gut, jedenfalls fängt Jesus eine Predigt an und das Witzige ist, er fängt sie auch noch spontan an. Das heißt, er hat sich nicht so gut vorbereitet, wie ich jetzt hier auf meinem Zettel. Nein, und hinzu kommt, er ist auch noch hundemüde. Und außerdem hat er selber die schreckliche Botschaft von Johannes dem Täufer noch in den Ohren. Also eigentlich müsste Jesus genervt sein. Doch Jesus ist nicht genervt. Nein, er sieht das Anliegen der Menschen. Sie wollen mehr von seinen Worten hören, wollen mehr von seinen Taten sehen, wollen in seiner Nähe sein. Und unter ihnen sind ganz viele Menschen, die rastlos und vermutlich auch heimatlos waren. Es sind Menschen, die Jesus aufsuchen, weil sie von ihm Hilfe erhoffen. Und er denkt dabei nicht an sich. Selbst in dieser Situation, wo es schwer für ihn und seinen Jünger ist, schenkt er den Menschen die Aufmerksamkeit, nach der sie rufen. So ist unser Herr, er ist selbstlos und den Menschen stets zugewandt. Und liebe Geschwister, nun ist es ja so, dass die Gemeinde hier wächst und gedeiht, wenn ich das so richtig in den letzten Tagen beobachten konnte. Und wo eine Gemeinde wächst, dort ist auch viel Veränderung. Und wo Veränderung ist, da kommt auch viel Unbekanntes, aber auch viel Potenzial und viel neues Leben. Neue Menschen bedeuten auch neue Lebensgeschichten, die erst einmal verstanden und ertastet werden wollen. Darum ist es wichtig, sich hier wie Jesus den Menschen immer wieder neu zuzuwenden und ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Menschen zu haben. Und ich finde es zum Beispiel total schön, wie ihr mich als Praktikant in den letzten Tagen hier aufgenommen habt. Das zeigt einfach, die Gemeinde ist schon offen. Aber die nächste Challenge wird sicher sein, eine Herausforderung, und das wird hier, denke ich, am Text auch gut sichtbar, auch für diejenigen ein offenes Herz und ein offenes Ohr zu haben, die uns nerven, die wir als anstrengend empfinden. Und es stellt sich die Frage, gilt unsere Gastfreundschaft und gilt unsere Liebe auch denen, mit denen wir nicht so gut klarkommen? Denn was macht Jesus hier? Er schenkt den Menschen erst einmal Aufmerksamkeit, begegnet ihnen vor allem mit Respekt und Liebe, sorgt sich um ihre Nöte. Denn diese Menschen, die ihm nachlaufen, ja, sie sind nervig. Aber es sind vor allem Menschen, die keinen Hirten haben, die orientierungslos sind und die Orientierung brauchen. Vielleicht wussten sie auch einfach nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Das kann auch sein und das kennen wir sicher auch. Tatsache ist, wir kennen uns selbst und wir kennen bestimmt auch Menschen in unserem Umfeld, die Orientierung brauchen und die vielleicht sehr, sehr viel Zeit übrig haben, die sie für andere Rabbis in Anführungszeichen verwenden. Damit meine ich Netflix, Google, YouTube, all diese tollen Rabbis, die uns so viel Schönes lernen können, wo wir so viel Tolles sehen können. Dagegen sind die Wunder von Jesus oft schon langweilig. Wir kennen das aber auch aus unserem Glauben, dass wenn wir nichts Besonderes mit Jesus erleben, in Anführungsstrichen, also nichts von diesen besonderen Wundern, dann sind wir oft enttäuscht. Fragen uns vielleicht, kann das denn überhaupt alles stimmen, was da so in der Bibel steht, von der Sturmstillung, von auf dem Wasser gehen, von der Brotvermehrung, Lahme gehen, sehen, Blinde können sehen, kann das stimmen? Doch heute, liebe Geschwister, möchte ich unseren Blick auf eine Stelle richten, worin das eigentliche Wunder dieser Geschichte besteht. Ihr habt euch sicher schon gewundert, warum ich das mitgebracht habe und noch kein Wort darüber verloren habe, dass diese Brote vermehrt worden sind und diese Fische vermehrt worden sind. Für mich besteht das wahre Wunder in dieser Geschichte nämlich darin, dass Jesus die Menschen liebt. Dass er ihnen nahe sein möchte, auch wenn sie ihm keine Ruhe lassen. Und es besteht für mich darin, dass sie diesem Rabbi überhaupt zuhören. Ja, dass sie so gebannt an seinen Lippen hängen, dass ihnen die Länge der Predigt überhaupt nichts ausmacht. Dass es darüber sogar Abend wird. Ja, dass sie darüber sogar einen kleinen Hunger spüren. Also wenn du jetzt dieses Rumoren in deinem Magen merkst, dann weißt du, alles ist richtig. Und ich kann dir vom biblischen Gesichtspunkt sagen, das war bei Jesus auch schon so. So, aber so, und das muss nochmal gesagt werden, für uns ist oft das Wunder der Vermehrung der Brote und der Fische. So, ich bin kein Freund der Fische, das habe ich ja schon oft gesagt. Aber ich will auch nicht bestreiten, dass das offensichtliche Wunder natürlich die Vermehrung ist. Viel bedeutender ist doch, dass Jesus sich die Zeit für die Menschen nimmt und Offenheit in ihren Ohren liegt für seine Worte. Dass Jesus hier 5000 Menschen folgen, nicht, dass sie satt werden. Dass sie ihm folgen, ist das Wunder. Dass sie satt werden, ist eine Kleinigkeit. Die wahre Herausforderung, und das ist der zweite Punkt eigentlich, und damit komme ich auch zu den Jüngern, ist, diesem seinen engsten Kreis begreiflich zu machen, worum es eigentlich für Jesus geht. Nämlich alle Zeit und mit aller Kraft sich für die Menschen einzusetzen, einen Dienst an und für die Menschen zu leisten. Und zwar aus Liebe, aus reiner Liebe zu ihnen. Nicht, weil es ihnen irgendwie etwas nützt, sondern aus Liebe zu ihnen. So, und nun könnte man sagen, ab Vers 35, wenn man da weiterliest, die Jünger denken ja mit, die sorgen sich ja um die Menschen. Und ich lese einmal Vers 35. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger hinzu und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Doch sorgen sich die Jünger hier wirklich um die Menschen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass sie sich darum sorgen, dass sie am Ende doch mit leeren Händen dastehen? Weil sie haben ja nur 5 Brote und 2 Fische. Ich vermute, ihre Angst gilt eigentlich nur ihren persönlichen Sorgen, dass sie am Ende blöd dastehen. Ihnen geht es nicht wirklich um die Menschen. Wahrscheinlich ist es ihnen auch einfach genug. Sie haben weder Lust noch Kapazitäten, diese Leute zu speisen und wollen sie hier billig abspeisen. Es ist klar, dass die Menschen hier, ja, dass sie auch nur Menschen sind. Dass die Jünger nur Menschen sind. Und vermutlich hätten auch wir gesagt, komm, schick die Menschen nach Hause, es ist uns genug, wir können denen jetzt eh nicht helfen, wir sind selber hungrig, mal abgesehen davon, dass ich die Fische eh nicht gegessen hätte, aber die anderen hätten wahrscheinlich genug Kapazitäten gehabt, diese Brote und Fische auch alleine zu verzehren, ja, die waren hungrig. Aber offensichtlich wollen die Jünger nur eine effektive und einfache Lösung haben, der keinen Aufwand bedeutet. Wenn die Leute alle selber auf die Gehöfte und Dörfer gehen, dann ist es doch auch gut. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist doch auch an alle gedacht. Doch Jesus überrascht uns wieder einmal, indem er den Vorschlag der Jünger abwehrt und mit einem Gegenvorschlag eine kurze Auseinandersetzung provoziert. Und ich weiß euch nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist, aber es ist tatsächlich so, dass Jesus hier eine Auseinandersetzung, einen Streit mit seinen Jüngern provoziert. Und ich lese es einmal vor in Vers 37. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie erkundet hatten, sprachen sie zu ihm, 5 und 2 Fische. Jesus widerspricht seinen Jüngern entschieden, fordert sie provokant dazu auf, die Leute einfach zu versorgen. Und die Jünger fragen ironisch zurück nach dem Motto, woher nehmen wir nicht stehlen? Sie haben keine 200 Silbergroschen übrig für diese Leute. Welchen Zweck erfüllt also auch dieses Wunder, wenn doch eine andere Möglichkeit der Versorgung in Wahrheit besteht? Es ist ja nicht so, dass Jesus dieses Wunder gebraucht hätte, um die Leute zu versorgen. Denn die Gehöfte und Dörfer sind ja ringsum. Man hätte Brot und Fische organisieren können. So ist es nicht. Also sicher geht es um das Wunder der Versorgung, dass Jesus der bevollmächtigte Sohn Gottes ist, der die Möglichkeit hat, die Menschen zu versorgen. Doch im Dialog mit den Jüngern geht es letztendlich um eine weitere entscheidende Perspektive, die ich herausstellen möchte. Denn ich glaube, dass Jesus seine Jünger bewusst geprüft hat. nicht um sie zu überfordern oder blöd dastehen zu lassen, sondern um ihnen zu zeigen, schaut her, ich brauche nur ein Gebet zu sprechen und Gott, der Vater, versorgt uns alle. Schaut her, ich brauche nur ein Gebet zu sprechen und Gott, der Vater, versorgt uns alle. Denn da heißt es in Vers 39, und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten, und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Jesus handelt hier mit göttlicher Vollmacht, und die Szene erinnert uns ein wenig an das Abendmahl oder auch an Psalm 23, wenn es dort heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu frischem Wasser. Denn das ist genau, was hier passiert. Die Menschen sitzen in der grünen Aue und werden von dem Hirten versorgt. Jesus ist dieser gute Hirte, der seine Schafe versorgt, sowohl mit Predigt wie auch mit geistlicher Nahrung und leiblicher Nahrung. Beides kommt von Gott, dem auch wir mit unserer seelischer und leiblicher Not immer wieder begegnen und ihn anrufen dürfen. Oft wird entweder das eine oder das andere höher gestellt, aber in Wahrheit kommt bei Gott beides zusammen. Seelische und leibliche Not, die er versorgen kann. Und deswegen werbe ich an dieser Stelle für ein ganzheitliches Bild, wenn wir mit Jesus ins Gespräch gehen. Wer zu Jesus kommt, der wird auch bei ihm satt. Das hat Jesus hier deutlich gemacht. Und auch in Johannes 6, Vers 35 wird das nochmal ganz klar, wenn Johannes diese Worte metaphorisch deutet. Und dort heißt es, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wir erleben das immer wieder. Es ist fast schon alltäglich, dass wir überreich versorgt sind. Wie oft sprechen wir Dankgebete am Tisch? Deshalb ist es auch nicht ein unwichtiger Teil unseres Auftrages, diesen Segen und diesen Reichtum, den wir empfangen, an andere Menschen weiterzugeben, für sie Fürsorge zu tragen, denen es nicht so gut geht. Das galt in den vergangenen Jahren für die Flüchtlinge und das gilt auch immer wieder für diejenigen Menschen, die zu uns kommen und uns um Hilfe bitten. Letztlich müssen wir ihnen noch nicht mal Gold und Silber geben, wie es Petrus und Johannes auch später im Tempel verneinen. Doch wir können ihnen das geben, was Jesus ihnen schenken möchte. Und das ist immer wieder auch die Botschaft des Evangeliums, die befreiende Botschaft des Evangeliums. Und natürlich ist es ein Akt der Barmherzigkeit, wenn wir anderen mit diesen Mitteln zur Verfügung stehen, die wir haben, wenn wir ihnen unter die Arme greifen. Doch letztendlich zeigt das Wunder der Speisung auch, und das hätten die Jünger vermutlich auch sehen können, was sollen sie mit den 200 Silbergroschen? Denn all diese 200 Silbergroschen gehören doch letztendlich auch Jesus. Er hat sie ihnen gegeben. Alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir, beten wir oft am Tisch. Und mit diesem Gebet möchte ich auch schließen. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Du, Herr Jesus, bist der gute Hirte. Und darum wollen wir dich immer wieder aufsuchen, uns nach deinem Wort ausstrecken, deine Weisung hören und dir vertrauen, dass du uns versorgst und leitest, wie du deine Jünger geführt hast, damit sie anderen ein Licht sein können. Lass auch uns ein Licht für die Menschen sein, zeig uns immer wieder, wo wir barmherzig sein können. Amen.